das ist der ICF Basel Podcast.
Wow. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich versuche, Berndeutsch zu reden und hoffe, ihr versteht mich alle zusammen. Hey, so schön. So gut. You. You. Wir sagen nicht yeah, wir sagen you. Genau. Berner tun immer mit U enden. Chleusu, Küssu, Dömu. Das ist immer mit U am Schluss. Dann weisst du, es ist ein Berner vordran. Genau. Wir haben ja die Schweizer Meisterschaft gewonnen. Ja, das ist gerade still da drinnen. Ich möchte euch Basler danken sagen, dass wir auch mal haben dürfen. Ey, wirklich. Ihr habt die letzten 7 Jahre dürfen. Und jetzt haben wir mal dürfen. Und ich möchte euch danken sagen, dass wir den Meisterpokal auch mal haben dürfen. Finger nehmen. Das wird das wieder ganz anders sein. Ich weiss, das Basel kommt ja von hinten wie ein Sau. Und wir sind mal gespannt. He? Also, merci viel mal, dass wir den mal auch haben dürfen. Mit in Bern. In Bern feiern. Ich möchte aber auch dir Danke sagen, Ralf und deiner Frau der Irene. Ihr habt eine ganz schwierige Zeit hinter euch. Ihr seid über dem Berg, aber es ist immer noch eine Verarbeitungszeit. Und was ich an euch staune, ist, auf welches Fundament ihr steht. Ich habe das gewusst, aber wenn so schwierige Zeiten kommen, wird sich auszeichnen. Und das Fundament von Jesus, vom Glauben, wo ich merke, egal wie schwierig das ist, ihr erhebt an ihm fest und ihr lässt nicht los. Und wenn ich einen Leiter sehe, der das macht, wenn die Zeiten so schwierig sind, dann folge ich dem Leiter nachher. Dann weiss ich, der hat sein Fundament auf Jesus bauen. Und das ist nicht wackelig, sondern das verhält. Und darum finde ich euch ein super Leiter-Ehepaar. Geben wir ihnen einen riesen Applaus. Wir merken, wow, die sind immer noch voll dabei. So cool. So cool. Gott sagt dem im Jesaja 41, Vers 10 folgendes: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Und das lesen wir und denkst, ja, das ist noch super. Das fängt noch, ich schaue mit umschauen. Es ist nicht ängstlich schauen, wer könnte mir sonst noch helfen oder was könnte mir noch helfen, sondern du sagst, ich bin dein Gott. Und dann gibt es gleich Momente im Leben, wo du Todesängste ausstehst, wo du Angst hast. Wo du denkst, kommt das nur gut? Und mir ist es so gegangen, der Frühling, ich tue ja eins auf Kambodscha, also leider nicht coachen. Und dann gehe ich einmal im Jahr nach Kambodscha. Und das Jahr habe ich meinen Sohn mitgenommen, der Joel. Und der hat gesagt, Papi, gehen wir zusammen Töff fahren. Der ist 15, der darf in der Schweiz nicht Töff fahren, so 125, 250, so Grossmaschinen. Aber du musst wissen, das darf man in Kambodscha. In Kambodscha gibt es keine Regeln. Dort ist die Regel immer, wenn dein Vater sagt, dass du ready bist zum Töff fahren, dann darfst du Töff fahren. Es gibt kein Gesetz, das eine Prüfung verlangen oder was auch immer. Sondern wenn du der Vater das Gefühl hast, du darfst fahren, dann darfst du fahren. Und ich als Vater habe das Gefühl, gut, ich habe das Gefühl, der darf fahren, habe ihn gelehrt. Und dann am nächsten Tag haben wir eine Tour gemacht und schauen. Yes, ich habe Todesängste ausgestanden. Hey, die sind gefahren wie die Pickten. Und wir haben neben dran gesehen, dass die Freunde Simon Bicker, der teilnahmsloser Glasse schleckt, während sein Freund leidet. Und auf die Schnur geflogen ist, auf die Fresse geflogen ist. Und ich habe gebetet und gesagt, Gott, bewahr du die Gielen, die sind gefahren wie ein Sau. Und es gibt eine Angst, die gut ist, die begründet ist. Eine Angst, die sagt, die dich schützt, weißt? Eine Angst, die dich in die Flucht treiben, wenn Gefahr im Anmarsch ist. Es gibt aber auch eine krankhafte Angst. So eine generalisierte Angststörung, Panikstörung. Wir sagen dem so Phobien, die Menschen entwickeln. Und plötzlich haben sie von irgendetwas Angst, wie zum Beispiel Angst vor Verbrechen. Es könnte ein Verbrechen passieren. Ich wohne in einem Bauernhaus, das wir umgebaut haben. Wir wohnen im Parterre, dann ist jemand in der Mitte und jemand unter dem Dach. Und die unter dem Dach wohnen, die wohnen extra unter dem Dach, dass kein Verbrecher reinkommen kann. Die hat Angst, im Parterre unten zu wohnen, könnte ein Verbrecher kommen. Und weißt du, was passiert ist? Bei ihnen oben ist eingebrochen worden. Okay, gut. Also unbegründet. Es gibt Leute, die haben Angst vor einem Clown. gibt Leute, die Angst vor dem Zahnarzt. Angst vor Männern. Angst vor Spinnen. Angst vor der Einsamkeit. Es kann auch also sein, dass du eine Angst plötzlich hast, eine Fantasie von etwas, wo du plötzlich merkst, ey, es ist crazy. Ich habe eine Person kennengelernt, die hat Angst vor Schmetterlingen. Wenn ein Schmetterling kommt, dann säckelt die weit weg. Ja, das ist schwierig, wenn du im Papiorama bist. Das ist ganz, ganz schwierig. Das haben wir nicht gewusst. Leck, wir müssen Träger kommen. Item. Also Angst ist eigentlich, wenn es so eine Phobie ist, ist nichts anderes als eine Fantasie von einer negativen Hypothese. Angst ist eine Fantasie, ein Bild, das du machst von etwas, das dir eintreffen könnte, aber nie eintrifft. Aber da gibt es aber natürlich Ängste, die uns oft verbreitet sind. Und Statistik sagt, die grösste Angst, die die Leute haben, ist Angst vor dem Versagen. Ich schaffe es nicht. Und das vor dem Versagen, die Angst, die löst eine Reaktion in dir aus. Zum Beispiel Schweißausbrüche, Knöpfe aufschlottern, es schnürt der Kehle zusammen, es stockt der Atem, es lässt das Blut frieren in den Adern und es lässt etwas Schlimmes erahnen. Ich versage. Zum Beispiel schaffe die Prüfung ja eh nicht. Oder Angst, ich werde die Ehe, die Freundschaft in Sand setzen. Oder Angst, ich habe eine Idee. Aber sie sind eh nie zum Fliegen gekommen. Du hast ein Start-up machen, irgendwie ein Unternehmen gründen, aber du hast Angst, du willst versagen. Und wir Schweizer, Europäer, haben da eine komische Einstellung. Ich habe schon oft erlebt, wenn jemand ein Start-up gemacht hat, einen Versuch gemacht hat, und es kommt nicht zum Fliegen, es irgendwie geht es wieder hinten runter, dann haben wir die Angewohnheit zu sagen, ich habe es gewusst, du wirst es nicht schaffen. Und plötzlich hängt er das an. Und plötzlich merkst du, hey, nein, das gibt es ja gar nicht. Die Amerikaner haben ganz eine andere Einstellung. Wenn du etwas anfährst und es kommt nicht zum Fliegen, dann sagen sie, hey, so cool, du hast den Mut gehabt, etwas Neues anzufahren. Mega cool im Fall. Das hätte ich nie gehabt, aber du hast es gemacht. Und ich will den Mut betonen und nicht, dass es rauskommt. Und ich glaube, die Angst vor dem Versagen hockt uns ganz, ganz tief in den Knochen drin. Und ich möchte mit dich in einem Mann von der Bibel, der brutal versagt hat. Und du kennst die Geschichte, du hast sie 100-mal gehört, gefühlt 100-mal, und doch ist sie immer wieder einmalig. Der Petrus und seine Mitkollegen, seine Mitjünger, diskutieren am Abend, wer ist der Grösste und der Wichtigste von ihnen. Das ist auch die Diskussion, die sie haben. Jesus mischt sich dann rein und sagt, hey Jungs, der Wichtigste und der Grösste ist der, der am meisten dient. Das ist der, der Grösste ist. Und ein Petrus, der die ganze Diskussion in Gang ruft, sagt er, es wird der Zeitpunkt kommen, Petrus, wo du mich verleugnen. Und dann sagt er ihm, im Lukas 22, 31, aber ich habe für dich gebetet, Petrus, dass du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist, so stärke den Glauben deiner Brüder. Und behalte es im Hinterkopf, wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist. Also es wird eine Zeit geben, wo sich Petrus von Jesus wird abwenden und wieder zurückkommen. Wenn du dann zu mir zurückgekehrt bist. Und das sagt Petrus, der sagt im folgenden Vers, Lukas 22, 33, ich, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Also der macht all in. Der nimmt sämtliche Chips aus dem Tisch, sondern hat aus dem Pokertisch, der macht all in. Doch Jesus entgegnete Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Und dann, die Geschichte kennt ihr, Jesus geht in den Garten, geht Zimmerne, geht beten. Die Jünger schlafen, hey, helfen ihm nicht, in seiner schwersten Not. Dann kommt es zur Verhaftung, zum Judaskuss. wo der Judas sagt, das ist der Messias, das ist der Jesus, den wir verhaften müssen. Und er wird verhaftet und wird weggeschleppt an einen Ort, wo sie ihn verurteilen. Und der Petrus beschreibt die Bibel, der geht mit denen mit. Aber in einem guten, gut gefügten Abstand, wo man ihn nicht sofort erkennt. Er geht mit, der Petrus. Er geht wenigstens mit. Und dann gibt es irgendwie, die Bibel beschreibt es, ein Lagerfeuer vor dran. Und an diesem Lagerfeuer kommt eine Frau und sagt, ich kenne dich. Du bist doch der Petrus. Du bist der, der mit Jesus unterwegs war. Und er sagt, nein, was denkst du? Du verwechselst mich irgendwie. Ich bin sicher nicht ich. Ein anderer Mann sagt ein wenig später, mal, du bist es. Du bist der aus Galiläa, ich kenne dich. Du kommst schon woher, oder Jesus herkommt. Und du es wieder verleugnen. Und dann kommt es noch das dritte Mal, wo er sagt, ich kenne ihn nicht. Und dann sagt Petrus im Lukas 22, sagt er, aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Und dann lese ich ganz kurz. Petrus sind die Worte wieder eingefallen, was Jesus gesagt hat. Und dann gibt es den Moment, wo in der Bibel steht, Jesus blickte Petrus direkt in die Augen, als er ihn verleugnete. Direkt. Wie muss sich Petrus in diesem Moment gefühlt haben? Wo er den Hahnenschrei gehört. Ich glaube, er fühlt sich als Krisenversager. Ich habe versagt. Ich habe es nicht geschafft, zu Jesus zu stehen. Und der Teufel, der hat die mühsame Art, den Hahnenschrei immer wieder in den Ohren von Petrus zu erklingen und ihn daran zu erinnern, du hast versagt. Jedes Mal, wenn der Petrus den Hahnenschrei hört, wieder daran erinnert, ich habe Jesus nicht Stange gehalten. Ich habe versagt. Ich bin nicht würdig genug, dem Jesus nachzufolgen. Er will mit mir nicht mehr den Weg weitergehen. Da kommen sich plötzlich ganz, ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf durch. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen. Mir gesagt, du bist doch Christ. Gehst du die Zeit von ihm? Weißt du, die Kirche, die komische da? Manchmal negativ in der Schlagzeile ist. Glaubst denn du wirklich an Jesus? Und wir haben das Gefühl, in dem Moment, ja, also, oder wir drücken uns um eine Antwort, wollte ich besser sagen. Um eine Antwort, wo wir nicht genau wissen, was sie sagen. Ja, weißt du, ich gehe ab und zu ins ICF. Ja, es ist, ja, weißt du, meine Freunde gehen dort und dann gehe ich halt manchmal mit, gell? Und ja, weißt, ja, ich bin nicht regelmässig dort, weißt du, ist noch nett, aber weißt, ja, so. Also, und wir, wie der Petrus, realisieren, wir können nicht zu Jesus stehen. Vielleicht hast du in deinem Leben eine Situation drin, wo der Teufel die mühsame Angewohnheit hat, dein Versagen, dir immer wieder in deine Erinnerung zu rufen. Mit einem Hahnenschrei, mit einer Situation, mit einem Bild, vielleicht mit einer Person, vielleicht mit der Bushaltestelle, mit irgendeinem Umstand, wo er dir immer wieder vor Augen haben will. Du hast versagt. Und du willst Christ sein. Bist denn du für einen? Und irgendwie halten wir an diesem Hahnenschrei fest. Sinnbild von, ich habe versagt. Wie geht es mit dem Petrus weiter? Er ist so frustriert. Die Bibelstellen übersetzen so, er weinte bitterlich. Er ist so enttäuscht über sich selber. Andere sagen, er ist frustriert gewesen. Er ist total am Boden zerstört gewesen. Und das macht er, er geht wieder fischen. Und wir lesen, dass dort ihn Jesus wieder begegnet. Dass er ihm bei dem Fischen, wo er gewannet ist, wie ein Déjà-vu verarbeiten. Er muss das Netz auf die andere Seite werfen. Es gibt ein neues Kohlenfeuer, das Jesus macht. Es ist ein anderes Kohlenfeuer, als das Kohlenfeuer gebrannt hat, wo Jesus ist verurteilt worden. Und er gibt es dem Petrus zu erkennen. Petrus sieht ihn, rennt aus dem Boot, geht auf ihn zu und sagt, Jesus, so cool bist du da. Und Jesus sagt, Petrus, was kommt dir an? Wir zerlügen dreimal. Jetzt habe ich so viel in dich investiert, 3 Jahre lang. Hat er die Wunder gezeigt, die ich machen kann. Hat alles gemacht, dass du ein Jünger werden kannst. Aber du versiffst es einfach. Geht's noch? Wir wissen auch, Jesus hat nicht so reagiert. Er hat ihn ganz etwas anderes gefragt. Er hat ihn gefragt, liebst du mich? 3 Mal. Freunde, das ist die entscheidende Frage, die Jesus uns mal stellen wird. Liebst du mich? Egal, was wir für ihn alles gemacht haben, Kirche bauen, coacht, was weiß ich, Wundertat, betet. Er wird uns fragen, liebst du mich? Und er fragt es ihn 3 Mal, weil ich glaube, er hat ihn 3 Mal verleugnet und er versucht, das Herz von ihm wieder herzustellen. Und er sagt ja auch, wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist. Hier passiert eine Wiederherstellung. Ich habe versagt und jetzt tut mir Jesus wiederherstellen. Er sagt ihm nämlich, liebst du mich? Und er sagt, ja, ich liebe dich. Und noch 3 Mal sagt er ihm, dann hüte doch meine Lämmer, sagt Jesus zu ihm. Und das heisst nichts anderes als, hab Sorge zu meiner Kirche. Das ist das, was er ihn dazu berufen hat. Ich werde, du bist der Fels, wo ich meine Kirche auf dir wieder drauf aufbaue. Also er nimmt eigentlich seine Berufung, die er ursprünglich hatte, geht er ihm wieder zurück. Und er hat das Gefühl gehabt, ich habe versagt. Wo gibt es Menschen im Leben, wo wie ein Jesus zu dir als Petrus, so du versagt vielleicht hast, dir eine Hilfestellung gibt? Bei uns in Bern hoffe ich und bete ich, dass das die Small Group Leiter zu einem grossen Teil übernehmen. Und ich hoffe, du bist so ein Small Group Leiter, wie eine Grafik mitgenommen. Schau, eine Small Group, wenn du den blauen Punkt anschaust, der ermutigend ist, aber keine Herausforderungen an die Leute stellt, die ist einfach recht gemütlich. Kaffeekränzli, mega gut. Eine Small Group, die kein Output hat, führt mega viel Input, aber kein Output. Eine Small Group, das ist der braune Flatsch unten links, wo keine Ermutigung hat und keine Herausforderungen stellt, die ist todlangweilig. In diese Small Group möchte ich nicht gehen. Dann gibt es aber Small Groups, die dauernd herausfordern, aber nie ermutigen. Mach das, mach dieses, komm jetzt auf die Straße, müssen Menschen für Jesus gewinnen. Die ist mega stressig. Und ich möchte eine Small Group Leiter haben, die mich herausfordert, aber gleichzeitig auch ermutigt. Und in mir löst es in diesem Moment eine Befähigung aus. Ich habe etwas, ich bin jemand, ich möchte das machen. So Small Groups stelle ich mir vor. Small Groups, die Leute befähigen. Aber dazu braucht es eine gesunde Herausforderung und eine gesunde Ermutigung. Wenn man versagt hat, dass die Small Group Leiterinnen und Leiter sagen, hey, komm, stand wieder auf. Das Leben geht weiter. Ja, shit happens, du hast versagt. Weil deswegen haben wir nicht alles weg, sondern jetzt stehen wir wieder auf. Ich wünsche mir solche Small Groups, die genau das machen. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Das ist eine Wiederherstellung von dem Petrus. Er hat Dienst in sein Herz. Und jetzt nochmal der Jesaja 41,10 vorlesen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe dir. Plötzlich bekommt der Vers ganz eine andere Bedeutung. Plötzlich redet der Vers zu mir. Plötzlich merke ich, Jesus, hey, du willst mir helfen. Die Frage ist, wie? Und ich möchte mit dich nehmen, zum Schluss in zwei Gärten. Auf der einen Seite hast du den Garten Eden und auf der anderen Seite hast du den Garten Gethsemane. Es sind zwei Gärten. Und im Korinther, 1. Korinther 15, Vers 45, lesen wir nämlich folgenden Vers. In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Adam hat im Garten Eden gelebt. Und dann geht es weiter. Aber Jesus Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Und das ist ab und zu im Garten Gethsemane. Du hast zwei Gärten und die Bibel redet plötzlich von zwei Adams. Der eine Adam irdisch, männliche Züge, und der andere Adam im Garten Gethsemane, göttliche, geistliche Züge. Beide sind im Garten. Die Sünde hat im Garten Eden auf dieser Seite angefangen, zu Gott zu rebellieren. Im Garten Gethsemane ist die Sünde aufgehoben worden. Der Adam unterliegt dem Teufel und Eva im Garten Eden. Jesus widersteht im Garten Gethsemane am Teufel. Durch Adam ist im Garten Eden die Verurteilung von uns Menschen in die Welt gekommen. Im Garten Gethsemane wird die Verurteilung von uns Menschen durch Jesus aufgehoben. Im Garten Eden wird das Wort von Gott verdreht. Der Teufel fragt nämlich, Eva, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Das hat doch Gott nie gesagt. Er hat gesagt, von dem Baum, nicht von keinem Baum. Und der Wüste, wo Jesus dem Teufel die Stirn bietet, tut das Wort Gottes richtig stellen. Er wird hier versucht und Jesus sagt, es steht geschrieben. Im Garten Eden geht die Beziehung zu Gott in Brüche. Es gibt einen riesen Spalt, eine Kluft. Im Garten Gethsemane wird die Beziehung zu Gott durch Jesus wiederhergestellt. Und es ist möglich, zu dem Gott im Himmel eine Beziehung zu haben. Nach dem Rauswurf vom Garten Eden, im Schweiße seines Angesichts, muss der Adam schrufen und krampfen. Jesus hat Blut geschwitzt in der Arbeit für unsere Erlösung. Durch den Sündenfall hat der Teufel auf dieser Erde Macht bekommen. Im Garten Gethsemane ist ihm diese Macht entzogen worden. Durch Jesus. Also merkst du, was der Adam, der irdische Adam im Garten Eden, im Paradies verbockt hat, stellt Jesus im Garten Gethsemane wieder her. Wenn du das Gefühl hast, ich habe versagt, Gott liebt mich nicht mehr, dann bewegst du dich ganz klar in diesem Garten Eden. Du hast Züge angenommen, von dem Adam. Und Jesus sagt heute Abend, hey, schau den Garten Gethsemane an. Ich habe zahlt für all das. Ich habe den Preis zahlt, egal was es ist. Und er lässt dich heute ein, eine Change vorzunehmen, von dem Garten Eden in den Garten Gethsemane zu kommen. Und sagt, hey, für dich bin ich gestorben. aus lauter Liebe, weil ich dich liebe. Und meine Frage dich heute Abend ist, wo stehst du in dem Innen? Du könntest sagen, im Garten Eden hat bis jetzt in deinem Leben folgenden Satz oder folgende Wörter regiert. Mein Wille geschehe. Und im Garten Gethsemane hat Jesus gesagt, dein Wille geschehe. Und vielleicht wechselst du heute von dem, wo du denkst, es ist richtig, wie ich mein Glauben lebe. Gott, das hast du mir in mein Glauben einzureden. In mein Leben. Dass du heute Abend sagst, ich nehme Abstand von meinem Wille geschehen. Sondern ich frage Gott und den Heiligen Geist, hey, was ist dein Wille in meinem Leben innen? Meine Schlussfrage an dich ist, was ist dir im Garten Eden geraubt worden? Wo hast du das Gefühl, da habe ich versagt? Und du hast Angst, das wie aufs Tapet zu bringen. Was ist dir geraubt worden im Garten Eden, wo der Teufel dir gestohlen hat? Und jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, im Leben von Petrus kann es ein Hahnenschrei sein, ein Gückel, der kreit. Dass du daran erinnert wirst, Mann, ich habe versagt, Scheiße. Hat mich Jesus noch lieb? Kann er noch mit mir etwas anfangen? Ich habe schon so manchmal versagt. Und ich sage dir heute, Jesus lädt dich ein vom Garten Eden im Garten Gethsemane. Egal, was du gemacht hast. Egal wie schuldig du dich fühlst, egal wie du das Gefühl hast, ich habe versagt, egal wie der Teufel immer wieder kommt und über dein Leben ein Hahnenschrei lässt klingen, wo du checkst und merkst, hat mich Jesus wirklich vergeben. Und ich sage dir heute Abend, yes, er hat dir vergeben. Er liebt dich. Das, was ich so cool finde an Jesus. Und sagt, ja, komm, mach den Change. Am Kreuz. Es ist ein Tausch. Gib mir die Schlechte, ich gebe dir mein Bestes, was ich habe. Und die Liebessprache von Gott ist ein gehorsamer Schritt, wo du sagst, ja, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern heute sage ich, dein Wille geschehe. Wo fühlst du dich als Versager? Wo fühlst du dich geraubt? Der Beziehung zu Gott? Geraubt, das Gute an diesem Paradies war? Und irgendwo hast du versagt und du hast dich abgekehrt von dem Gott im Himmel. Denn er sagt dir heute, Jesaja 41,10. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest. Ich helfe.